Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich am Mikrofon und mit einer passionierten Geschichtenerzählerin.
What we all need is a story to kind of tell our lives and where we come from.
Ja, die katalanische Regisseurin Carla Simón bringt es auf den Punkt. Wir Menschen brauchen Geschichten, alle von uns. Nicht nur zur Unterhaltung, sondern um unsere eigene Identität fassen zu können. Carla Simón spricht aus eigener Erfahrung. Heute kommt ihr neuer Film in die Kinos und damit ihr dritter Film über die eigene Familiengeschichte. Wir stellen Ihnen Romería vor. Dann geht's nach Salzburg ins Museum der Moderne. Baselitz Jetzt gibt es dort zu sehen. Zum 88. Geburtstag neue Werke des Malers, der die Kunst auf den Kopf stellt. Und zu Beginn ein Gespräch mit der Archäologin Adelheid Otto. An der Ludwig-Maximilians-Universität leitet sie das Institut für vorderasiatische Archäologie. Und dort in München haben wir sie am Mittag telefonisch erreicht. Obwohl sie eigentlich in diesen Tagen im Irak hätte sein sollen, bei Ausgrabungsarbeiten und bei einem internationalen Kongress in Bagdad. Doch der Krieg im Nahen Osten trifft bekanntlich nicht nur Iran und Israel. Raketen und Drohnen fliegen seit Ende Februar auch über den Irak und treffen dort Ziele im Land. Die Situation zu gefährlich für das 25-köpfige Ausgrabungsteam, das im Süden des Landes Jahrtausende alte Keilschriften entdeckt hatte. Die Arbeiten mussten abgebrochen werden. Ich habe Adelheid Otto gefragt, wie man so eine Entscheidung trifft, dass es jetzt wohl an der Zeit ist, lieber das Land zu verlassen.
Ja, diese Entscheidung trifft man sehr schweren Herzens. Die Ergebnisse dieser ganz kurzen Grabung, die eigentlich 7 Wochen sein sollte und jetzt nur 2 Wochen dauern konnten, waren fantastisch. Wir graben dort eine der frühesten Städte der Welt aus, die unmittelbar an der Oberfläche liegt, eine ganz fantastische Gelegenheit, die frühesten komplexen Städte der Welt erstmals zu erforschen. Und dazu gehören eben auch diese Tontafeln, die wir dort gefunden haben, aber auch die Häuser, einen neuen Tempel, den wir entdeckt haben. Fantastische Funde, aber in Absprache dann mit den irakischen Behörden und auch mit der deutschen Botschaft wurde uns dann signalisiert, es ist Zeit, das Land zu verlassen. Und das haben wir dann auch natürlich sofort getan. Ich bin als Professorin verantwortlich für das Team und insofern, ich habe auch 40 Jahre Erfahrung im Orient. Und als mir bewusst war, es könnte gefährlich werden, haben wir sofort umgehend das Land via Türkei auf dem Landweg dann verlassen.
Archäologinnen und Archäologen aus Deutschland und aus dem Irak haben in ihrem Team zusammengearbeitet. Sie mussten also auch Kolleginnen und Kollegen vor Ort zurücklassen und mussten sich von denen verabschieden.
Ja, das war das Traurigste eigentlich. Unsere irakischen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir eben diese Kooperation seit Jahren haben, seit über 10 Jahren, waren sehr, sehr traurig, verstört und auch so ein bisschen haben sie nicht verstanden, warum wir eigentlich das Land verlassen müssen, denn sie leben ja dort und arbeiten dort ganz normal wie immer. Und sie sagten, es besteht hier doch keine Gefahr im Süden des Irakes. Es ist auch wirklich sehr ruhig. Aber das Bedauernswerte ist einfach, in Kooperation mit diesen irakischen Kollegen versuchen wir ja, das kulturelle Erbe des Iraks zu schützen. Der Irak ist ja nach dem letzten Golfkrieg das Opfer entsetzlicher Raubgrabungen geworden. Und viele archäologische Stätten galten als verloren für immer. Und wir arbeiten jetzt eben an einem dieser sehr stark raubgegrabenen Orte und sehen, es ist nicht alles verloren. Und wir trainieren auch eben die irakischen Kolleginnen und Kollegen in den neuen Methoden, in Technologien. Und dieses zarte Pflänzchen, was wir dort unten aufbauen, an Unterstützung der irakischen Archäologie, das würde jetzt wieder zunichte gemacht und das ist besonders bedauerlich.
Sie haben gerade schon den Golfkrieg und die Folgen angesprochen. Eine Folge war ja, dass der Irak über lange Jahre abgeschnitten war von internationalen Kooperationen. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, auch auf dem Gebiet der Archäologie.
Also früher, vor dem Golfkrieg, gehörten die irakischen Kollegen zu den Besten in der Archäologie. Aber dann, die Technologien entwickeln sich rasant. Natürlich auch digitale Medien, Luftbildarchäologie, geophysikalische Prospektion. Also man hat sehr viele Hightech-Methoden auf dem Gebiet der Archäologie Und die waren irakischen Kollegen relativ unbekannt. Und deswegen haben wir als westliche Archäologen sehr stark die Aufgabe, unsere irakischen Kolleginnen und Kollegen in den neuen Methoden auch auszubilden und zu schulen. Denn wir haben alle kurzfristige Projekte in dem Land, aber die Hunderten von irakischen Kollegen bleiben dann dort und müssen dann verantwortlich die Kulturerbeschätze selber ja verwalten und schützen. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Aufgabe.
Also Ihre Aufgabe besteht quasi darin, Aufbauhilfe für die eigene Disziplin zu leisten?
Genau. Und eben Schutzprogramme zu entwickeln, erstmal zu dokumentieren, was alles zerstört wurde. Da hat auch die Volkswagen Stiftung ein Projekt von mir gefördert, in dem archäologische Parks, Besucherzentrum eingerichtet werden, in denen wir das Bewusstsein der dortigen Bevölkerung auch erstmal entwickelt haben, was sie für ein ungeheuerreiches Erbe im Irak haben. Das war in der Antike das Silicon Valley der Welt, wo die ganzen technologischen Errungenschaften, erste Schrift, erste Städte, das alles fand dort statt und das liegt dort im Boden, in unspektakulären Erdhügeln verborgen. Und wenn das zerstört wird, wenn das Bewusstsein für den Wert nicht da ist, dann ist das gesamte menschliche Erbe wird hier zerstört. Und deswegen haben wir diese Aufgabe, mit der dortigen Bevölkerung dieses Kulturerbe zu schützen.
Ja, man spricht ja von der Region auch häufig als Wiege der Menschheit. Und der gegenwärtige Krieg verhindert sich ja auch an anderen Orten Ausgrabungsarbeiten. Sind Sie in Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen über Ländergrenzen hinaus?
Ja, also das ist so eine internationale Community, die eng miteinander kooperiert. Und es gab jetzt wieder seit 2015 zunehmend internationale Teams, die dort gearbeitet haben, die sich dann immer eng miteinander vernetzen. Und es normalisierte sich langsam. Und eben auch ein Ausdruck dieser Normalisierung war diese Rencontre internationale, die jetzt in Bagdad genau heute in diesen Tagen stattgefunden hätte, wo unsere irakischen Kollegen mit ungeheuer viel Aufwand einen großen internationalen Kongress für 400 Fachleute organisiert haben. Wir alle wären dort zusammengekommen und hätten eben die neuen Forschungen zum Alten Orient präsentiert, zum Alten Mesopotamien. Und all das ist jetzt wieder, hat sich in Luft aufgelöst durch diese unsäglichen Luftschläge.
Die Maßnahme der UNESCO, um Kulturgut zu schützen, die Maßnahme ist ja bekannt unter dem Namen Blaue Schilder. Damit soll in Kriegen darauf hingewiesen werden, hier handelt es sich um kulturelles Erbe. Wie schätzen Sie das ein? Auch in diesen Zeiten werden ja diese blauen Schilder aufgestellt oder sollen darauf hinweisen. Ist das mehr als eine Geste?
Es ist ein Notnagel, würde ich sagen, ein bisschen Ausdruck der Hilflosigkeit, dass man diese blauen Schilder aufstellt. Mal sehen, ob sich nachher irgendjemand daran hält. Ich würde nicht denken, dass es in einem ernsthaften Kriegsfall irgendjemand davon abschrecken würde, das anzugreifen. Ich meine, im letzten Golfkrieg hat man eine amerikanische Airbase direkt neben die Zikkurat von Ur installiert, was jetzt auch nicht wahnsinnig klug war. Also ich denke nicht, dass ein normales Verteidigungsministerium, egal welchen Landes, besonders viel Respekt für archäologische oder andere Kulturerbestätten hat.
Ich gehe davon aus, dass Sie die gegenwärtige politische Lage sehr genau beobachten, immer in der Hoffnung, dann doch bald auch wieder zurückzukehren und Ihre Arbeit fortzusetzen.
Sehr. Also wir hatten einfach in Syrien 2010 schon dasselbe Erlebnis, dass wir sagten, nächstes Jahr kommen wir wieder. Es war bis heute unmöglich, nach Syrien zurückzukehren. Und ich hoffe einfach sehr, 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 dass das in Irak nicht wieder jetzt der Moment ist, wo die Türe zugeht und internationale Forschung und eben auch Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen schlagartig unterbrochen wird, sondern dass es einfach bald wieder möglich ist, dort zu arbeiten.
Das sagt Adelheid Otto. Sie leitet das Institut für vorderasiatische Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Es ist ein urmenschlicher Wunsch, zu erfahren, woher man kommt, wer und wie die leiblichen Eltern waren, kurzum die eigenen Wurzeln zu kennen. Damit ist auch Marina beschäftigt. 18 Jahre ist sie alt, aufgewachsen bei der Familie ihrer Mutter, denn Marinas Eltern sind früh gestorben, im Spanien der 1980er, heroinsüchtig und an AIDS erkrankt. Die katalanische Regisseurin Carla Simón erzählt in ihrem jüngsten Film die Geschichte dieser Spurensuche. Und die kommt ihrer eigenen Lebensgeschichte sehr, sehr nahe. Eine Art Pilgerreise, das besagt auch der Titel Romería. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat den Film von Carla Simón gesehen. Zum ersten Mal vor einem knappen Jahr im Wettbewerb bei den Filmfestspielen in Cannes. Und heute kommt Romería in die deutschen Kinos. Katja, diese Hauptfigur Marina will also mehr wissen über ihren Vater und über die Familie ihres Vaters. Wie stellt sie das an? Wohin pilgert sie, um den Filmtitel nochmal aufzugreifen?
Ja, sie fährt nach Vigo. Das ist ein Ort an der spanischen Atlantikküste nördlich von Portugal. Und da versucht sie, ein Dokument zunächst mal zu bekommen, das sie für ein Stipendium braucht, nämlich einen Nachweis, dass sie die Tochter ihres Vaters ist. Aber auf der Sterbeurkunde, auf dem Standesamt, da ist sie nicht eingetragen. Und wir fragen uns natürlich mit ihr, warum nicht. Und jetzt muss sie sich mit der Familie des Vaters in Verbindung setzen. Den Onkeln und Tanten, auch den Großeltern väterlicherseits. Und diese Marina, die merkt sehr schnell, dass der Tod ihres Vaters, dass dieser AIDS-Tod von Tabus, von Geheimnissen umgeben ist. Und ja, dass ein großes Schweigen da über allem lastet, das sie aber nach und nach durchbricht, eben durch Fragen, durch die Beharrlichkeit der Jugend. Und zum Glück gibt es auch einen Cousin, der sich auf ihre Seite schlägt. Und da liegt auch, muss man sagen, eine schöne Anziehungskraft in der frischen Atlantikluft zwischen diesen beiden jungen Menschen.
Und dann gibt es offensichtlich auch noch das Tagebuch der Mutter, denn der Untertitel des Filmes lautet Das Tagebuch meiner Mutter. Die Quellen für die Recherche von Marina sind also vielfältig. Wie bringt der Film all diese Quellen zusammen? Wie zeigt er sie?
Also die Erzählebenen, die sind assoziativ wunderbar verbunden. Also Marina zum Beispiel wohnt auf dem Boot dieser reichen nordspanischen Familie, die ihr Geld mit Werften oder mit einer großen Werft gemacht hat. Und wir sehen das Meer, das Schiff, die Küstenlandschaft mit ihrem Blick, mit ihren Bildern, die sie auch mit ihrer Videokamera dreht. Und diese Bilder, die verbinden sich mit den Tagebucheinträgen ihrer Mutter. Und es gibt auch aufblitzende Rückblenden, in denen man diese Mutter sieht und der Coup ist, dass Mutter und Tochter von derselben Schauspielerin gespielt werden. Von Lucia Garcia, die macht das ganz großartig, denn sie verleiht der Figur dieser Marina, dieser Suchenden, etwas ganz Stilles und Berührendes. Und mit ihren Augen erkunden wir eben die Familie ihres Vaters, auf der eben was zu lasten scheint. Der Film spielt ja eben um 2004, du hast es schon gesagt. Und in der Villa dieser Großeltern, da glaubt man wirklich noch die Brutalität und Härte des spanischen Faschismus zu spüren. Die Oma liegt mit Migräne im abgedunkelten Zimmer vom Fernseher und der Opa ist so ein stählerner Patriarch. Die Enkel müssen sich anstellen, damit sie einen 50-Euro-Schein bekommen und dafür dem Opa Küsschen geben. Also in Marinas Blick auf diese Familie versteht man dann auch, warum ihre Mutter und ihr Vater, warum sie anders leben wollten.
Und ich habe ja schon gesagt, und es ist irgendwie auch die Familie von Carla Simón. Und es ist das dritte Mal, dass Carla Simón auf diese Familiengeschichte zurückgreift. Romería ist also der dritte Film einer Trilogie oder Simón bezeichnet es lieber selbst als den dritten Film eines dreiteiligen Zyklus. Wie viel haben die drei Filme miteinander zu tun?
Die sind eigentlich eine lockere, zusammenhängende Erzählung. Also der erste Teil zeigt ja, wie ein kleines Mädchen nach dem AIDS-Tod der Mutter zur Tante kommt und einen Sommer der Verwirrung und der Trauer erlebt, mit neuen Geschwistern, neue Umgebung. Und dann in ihrem Berlinale-Gewinnerfilm Alcaraz, da erzählte Carla Simón dann ihre Jugend auf diesem Bauernhof, also man kann sagen Adoleszenz, zwischen einer Pfirsichplantage und den Umbrüchen der spanischen Agrargesellschaft. Und jetzt in Romería, da sehen wir diese junge Frau, 18 Jahre alt geworden, die ihren Rucksack packt, um die Leerstellen ihrer Vergangenheit zu erkunden. Und diese Heldin ist wirklich wie ein Medium, eben eine stille Heldin. Und der Kampf um dieses Vaterzertifikat, das ist eben auch ein Kampf um ihre eigene Identität, aber auch für ihren Vater, den sie ja nie kennenlernen durfte. Und alle drei Filme ergeben wirklich einen großen Bogen, der dann in Vigo am Atlantik endet. Man könnte auch sagen, vielleicht beginnt jetzt auch ein neuer Film oder eine neue Trilogie oder ein neuer Zyklus.
Apropos Atlantik, ich habe nur den Trailer gesehen und da ist fast auf jedem Bild Meer zu sehen. Mal im Vordergrund, mal im Hintergrund. Wie wichtig ist dieser Ort, dieses Ziel der Pilgerreise?
Also ich habe wirklich selten einen Film gesehen, in dem das Meer so präsent ist. Die Wellen, der Wind, die Inseln vor der Küste, diese teilweise sehr schroffe Küste, die majestätische Landschaft, die man ja mit den Augen mehrerer Generationen sieht. Und Carla Simons Kamera geht auch immer wieder unter die Wasseroberfläche. Also das Meer ist Verheißung, Trost, Freiheitsversprechen und wirklich auch ein Ausweg aus dieser Familiengeschichte.
Katja Nikodemus über Romeria, den neuen Film von Carla Simon. Heute kommt er in die deutschen Kinos. Und wir kommen jetzt zu einem, der selbst im hohen Alter, zumindest im Gespräch, wenig Milde zeigt. Jemanden hassen, gegen etwas sein, das sei der Hauptgrund für ein Bild. So hat es der Maler Georg Baselitz Anfang des Jahres in einem Interview gesagt. Auch mit 88 findet er offensichtlich Gefallen an der Konfrontation und an der Provokation, so wie er im Laufe seines langen Künstlerlebens immer wieder für Skandale und Aufregung gesorgt hat. Georg Baselitz, eine zentrale Figur der deutschen Nachkriegskunst, der auf die Abstraktion mit Figürlichem geantwortet hat und der diese Figuren auf den Kopf gestellt hat. In seiner Wahlheimat Salzburg widmet das Museum der Moderne ihm und seinem Spätwerk eine Ausstellung. Der Titel, so kurz wie möglich, Baselitz jetzt. Schuli Metzdorf hat sie gesehen.
Zwei Figuren, kopfüber, wie man das von Baselitz kennt. Die Körper weiß, der Untergrund schwarz. Doch die weiße Farbe der Körper ist nicht ganz deckend. Immer wieder kommt der Untergrund zum Vorschein, macht die Figuren leicht, durchlässig, als würden sie schweben. Auch der Körperbau ist eher zart, fast skelettartig, die Arme ein einziger dünner, langer Pinselstrich. Keine Frage, Baselitz' Figuren haben sich verändert. Mehr Röntgenaufnahme statt Heldenporträt, mehr schmale Wade als breite Schulter. Museumsdirektor Harald Kretschi.
Die Figuren sind deutlich fragiler geworden, sie sind deutlich älter geworden. Also es ist auch bewusste Auseinandersetzung mit dem Alter, mit dem Körper nochmal eine ganz eigene Auseinandersetzung. Also allein wie er malt, also diese Malweisen hat sich nochmal verändert. Es ist nochmal so auch der Blick nach innen, als würde sich wirklich im Blick nach innen des Menschen nochmal so eine ganz eigenes malerisches Panorama eröffnen.
Thematisch bleibt Baselitz an dem dran, was ihn immer interessiert hat, an der Figur, dem Porträt, dem Kopf über. Doch er leuchtet alles neu aus und fügt durchaus Neues hinzu. Mehrere Figuren tragen Nylonstrümpfe an Füßen und Händen, einfach auf die Leinwand geklebt. Eine Referenz an Hannah Höch, der Grande Dame der Dada-Collage, die Baselitz in ihrem Rebellentum schätzt. Es ist dennoch eine Überraschung. Georg Baselitz, das Raubein der deutschen Nachkriegskunst, arbeitet mit Nylonstrümpfen, eine feminine Geste, die ungemein spielerisch wirkt. Selbst sein großer Adler von 2024 trägt Damenstrümpfe. Titel: Ich kann kein Sex. Tatsächlich hat der Adler ganz schön Federn gelassen. Die Flügel sind weniger dicht als früher, die Farben wieder weggekratzt, abgetupft, in expressiver Action-Painting-Manier nur angedeutet. Selbst der Himmel scheint sich aufzulösen. Sehr blass das Blau, sehr dünn der Farbauftrag. Aber die Adleraugen, zwei große, dunkelblaue Kunststoffscheiben, die funktionieren noch. 4,5 Meter ist das Bild breit, für das Spätwerk eines Malers keine Selbstverständlichkeit. Malen ist körperlich anstrengend.
Er malt immer selbst, er ist da sehr vehement in dem, dass er sich dem auch körperlich aussetzt. Und er hat ja dann in der jüngsten Zeit auch mit seinem Rollstuhl bzw. mit seinem Rollator auch gearbeitet. Also man sieht deswegen auch die Spuren auf den Leinwänden. Er sieht das ganz bewusst jetzt einfach als Spätwerk. Es ist jetzt nochmal hier ganze Kraft hineinzulegen und nochmal große Bilder zu malen. Das versucht er und das will er und das schafft er sehr eindrücklich.
Die Nylonstrümpfe bringen eine Dynamik in die Komposition, die man bei Baselitz so nicht kannte. Die Figuren scheinen zu tanzen, es ist allerdings ein Totentanz. In ein anderes Bild sind Stoffstücke eingearbeitet. Als Rechtecke liegen sie in Rosé und Flieder auf der Körpermitte eines Paares.
Mit den Tüchern auf den Figuren, wenn Sie an diese Bilder denken, dann kriegt dann natürlich dieses Tuch, das über den Körper liegt, wie so ein Leichentuch, ja, hat auch wiederum natürlich sakrale Konnotation. Also da steckt natürlich sehr viel auch an Bildgattungen der Kunstgeschichte drin, mit denen er sich auseinandersetzt.
Kunsthistorische Bezüge hat es bei Baselitz immer gegeben. Im Spätwerk nun ist das Sakrale besonders deutlich. Eines der Bilder zeigt zwei schwarze Figuren auf bzw. unter Goldgrund. Das Gold formt die Figuren als Aussparung. Neben dem Kopf über gibt es nun auch liegende Figuren. Drumherum ein angedeuteter Raum, ein Stuhl, ein Bett, ein Sofa, dazu die reduzierte Farbpalette, viel Schwarz, viel Weiß, ab und zu Rosé oder Violett fürs Inkarnat. Aber kein Knallgelb mehr wie früher, kein Orange, kein Grün. Alles erscheint leichter, grafischer, mehr Draufsicht als kopfüber, wie bei Grabplatten am Kirchenboden. Das mag morbide klingen, ist aber nun mal die Gegenwart des Künstlers. Mit 88 Jahren muss man das Alter nicht mehr subtil andeuten. Eines aber ist geblieben: Elke. Doppelporträts mit seiner Frau hat es im Werk von Baselitz immer gegeben. Im Spätwerk werden sie besonders stark.
Es ist schwer zu erkennen, wer es wäre. Was auch interessant ist, finde ich, sie sind gleichwertig, sie sind gleich groß, sie sind immer nebeneinander, es haben eine Beziehung zueinander. Also sind sehr berührende Bilder dadurch.
Baselitz jetzt heißt die Schau. Es ist eine gelungene Selbstbehauptung. Ein Spätwerk, das seine Stärke aus dem offenen Umgang mit körperlichem Verfall und Schwäche zieht. Georg Baselitz hat sich immer gern als Provokateur gesehen. Mit diesem Spätwerk zeigt er sich zugänglich und verletzlich.
Julie Metzdorf über die Baselitz-Ausstellung im Museum der Moderne in Salzburg. Bis Mitte Oktober ist sie auf dem Mönchsberg zu sehen und Anfang Juli öffnet noch eine Baselitz-Schau im Rupertinum in der Salzburger Altstadt. In den Kulturmeldungen erinnert Hanna Rau an den Bildhauer Melvin Edwards, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist.
In Deutschland ist der Name selbst vielen Kunstkennern kein Begriff, doch in den USA ist Melvin Edwards der Bildhauer Melvin Edwards eine Institution. Es war der erste Afroamerikaner, der sein Werk in einer Einzelausstellung im Whitney Museum in New York präsentieren konnte. 1970 war das und der US-amerikanische Kunstbetrieb dominiert von weißen Männern. Es war die Werkreihe Lynch Fragments, die ihn berühmt gemacht hat. Darin verarbeitete Melvin Edwards Eisenketten und Stacheldraht zu Wandskulpturen, die an die Lynchmorde an Afroamerikanern erinnern. Seine Werke sind Protest gegen rassistische Gewalt, doch auf den ersten Blick wirken viele seiner Metallskulpturen wie klassisch abstrakte Arbeiten.
Wenn man mit dem Auto unterwegs ist und vor einem dieser großen Müllwagen fährt, sieht man, dass ein Heck nichts anderes ist als eine lebendige Skulptur. Man könnte leicht ein Stück davon abschneiden, es an die Wand eines Museums hängen und schon hätte man ein sehr gutes Kunstwerk.
So Melvin Edwards in einem Gespräch mit der Kunstgalerie Hauser und Wirth. Seine Inspiration zog der 1937 in Texas geborene Künstler aus seiner unmittelbaren Umgebung und die war geprägt von Gewalt, Rassentrennung und Bürgerrechtsbewegung. Erneut steht ein Förderprogramm des Familienministeriums auf dem Prüfstand. Dieses Mal geht es um Kultur macht stark. Das Förderprogramm richtet sich an Kinder und Jugendliche, die sonst nur schwer Zugang zu Kultur haben. Aktuell fördert das Familienministerium die außerschulischen Projekte in Museen, Theatern oder Konzerten mit jährlich 50 Millionen. Doch ob das auch nach 2027 der Fall bleibt, ist ungewiss. Derzeit prüft das Ministerium Möglichkeiten einer Anschlussfinanzierung mit Blick auf die haushalterischen Rahmenbedingungen, heißt es aus dem Bundesfamilienministerium auf eine Anfrage der Linken. Ministerin Karin Prien war zuletzt in die Kritik geraten, weil sie eine Neuausrichtung des Förderprogramms Demokratie Leben initiiert hatte. Miron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt hatte die Kürzung für sein Haus als Politik mit der Kettensäge bezeichnet. Trotz des Krieges und einer drohenden Haftstrafe ist der renommierte Filmemacher Jafar Panahi in seine Heimat Iran zurückgekehrt. Das berichtet die iranische Zeitung Hammihan. Ein Revolutionsgericht hatte Panahi im Dezember zu einem Jahr Haft verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich gerade in New York. Ungeachtet dessen hatte der Regisseur angekündigt, in den Iran zurückkehren zu wollen, allerdings nach der Oscarverleihung. In diesem Jahr war Panahi mit seinem Film Ein einfacher Unfall nominiert. Es ist derselbe Film, der ihm beim iranischen Regime den Vorwurf einbrachte, Propaganda gegen das System zu betreiben. Ähnlich lautet der Schuldspruch, den ein russisches Gericht heute gegen den Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly gesprochen hat. 8,5 Jahre Haft hat das Gericht in Moskau für den Karnevalisten beantragt. Es wirft ihm vor, mit seinen satirischen Mottowagen religiöse Gefühle verletzt und Falschnachrichten über die russischen Streitkräfte verbreitet zu haben. Jacques Tilly reagierte, wie man es von ihm gewohnt ist, mit Spott. Es ist jetzt für jeden zu sehen, dass das russische Regime Angst vor Pappfiguren hat, sagte er.
Ja, und das Urteil aus Moskau und die Reaktionen von Jacques Tilly darauf, dazu noch mehr in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war Kultur heute am Gründonnerstag mit Hanna Rau und Marja Elmenreich.